Allahpa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zur heutigen Vertiefung. Wie wir letztens sehr aufgeregt, aber auch dann irgendwie auch emotional dann mitgenommen, vernommen haben, ist die Vertiefung eigentlich zum Kitabara, das zum Abschluss gekommen. Im tieferen Sinn, aber eigentlich ja nicht, weil es ja jetzt dann weitergeht mit den Ergänzungsschriften zum Kitabara, das und wir immer noch einen Ozean an Offenbarung von seiner Heiligkeit Baha'u'llah vor uns haben, um uns ein Leben lang und mehrere Leben mit den Schriften zu befassen und immer weiter an Verständnis zu wachsen. Ich habe ja einmal gesagt, wenn man alle Schriften von seiner Heiligkeit Baha'u'llah, das sind ungefähr 20.000 Werke, dann die ungefähr 7.000 Werke des Bab hinzunimmt und dann halt die Schriften von Abdu'l-Bahá, was ungefähr 29.000 Werke sind und 37.000 Werke von Shuhri Effendi, die kommen wir auf ungefähr 90.000 so und so viele Werke. Und wenn man dann auch nur jeden Tag vom 15. Lebensjahr, wo das irgendwie verpflichtend wäre, sich mit den Schriften auseinanderzusetzen, bis zum Ende seines Lebens, sagen wir mal, wir würden jetzt so vielleicht 90 Jahre leben, jeden Tag auch nur ein Werk lesen würde, würden wir trotzdem ungefähr 2,5 Leben brauchen, um alle Werke auch nur einmal gesehen zu haben. Ja? Das heißt also dementsprechend, es ist immer noch, es steht uns noch viel bevor und hoffentlich wird diese Vertiefung auch weiter bestehen und wir werden weiter hoffentlich an Aufregung und an Begeisterung für die Sache Gottes wachsen dürfen. Und bevor wir tatsächlich dann zu den Ergänzungsschriften kommen, wie versprochen, wollten wir noch einmal den roten Faden zum Kitab Aqdas evaluieren. Wir haben das ja immer mal wieder zwischen den Sessions mal gemacht und sind das letzte Mal, als wir das gemacht haben, bis zum Absatz 126 gekommen. Und ich muss dazu noch mal sagen, weil die Freunde erinnern sich mittlerweile, aber das hatte eine Sinnlogik, wie der Kitab Aqdas strukturiert ist. Und zwar ist der Kitab das strukturiert, und das ist sehr wichtig generell, um die Schriften von seiner Heiligkeit Baha'u'llah hermeneutisch für sich zu erschließen. Die sind strukturiert nach den drei Kernaussagen im Garten Rezwan. Und nach diesen drei Kernaussagen, das haben wir schon viele Male gehört, an dieser Stelle kann man es nicht mehr im Detail vielleicht nochmal evaluieren, ist eigentlich die gesamte Offenbarung von seiner Heiligkeit Baha'u'llah eigentlich konzeptuell strukturiert. Die drei Aussagen sind eben, dass keine Manifestation vor 1000 Jahren kommt, dass alles in das Meer der Reinigung getaucht ward oder halt eben tatsächlich, dass das Gesetz des Schwertes abgeschafft wurde. Dann hatten wir gesagt, in Ergänzung zu diesen drei Aussagen offenbarte Baha'u'llah später, rückblickend auf die Ereignisse im Garten Rezwan, eine weitere Aussage, wie gesagt, eine vierte Aussage, wenn man so will, eine inoffizielle vierte Aussage zu den Garten Rezwan-Ereignissen, eigentlich die Mutteraussage seiner gesamten Sendung, und zwar, dass jeder, der in seiner Gegenwart erwähnt wird, zum Träger und Empfänger eines Tabletts von Gott ausersehen ist und so. Und wir hatten darüber gesprochen, dass alle diese Aussagen, so simpel sie zunächst einmal nur von einem Wortlaut klingen oder auch eben nicht, weil tatsächlich alles ins Meer der Reinigung getaucht, klingt trotzdem sehr abstrakt, also auf einer mystischen Ebene. All diese Aspekte haben viele tiefere Konzepte in sich bergend, und das haben wir schon öfters mal versucht zu rekapitulieren, als wir uns mit dem Kitabar das beschäftigt haben. Aber an dieser Stelle wollte ich nur mal erwähnen, die ganze Struktur dieses roten Fadens, die basiert eben in der Klassifizierung von einem Cluster an Abschnitten zu jeweils einer dieser Kategorien. Die Abschnitte 126 bis 131 rücken das Prinzip eben der universalen Ausgießung der Namen und Eigenschaften Gottes einmal mehr in den Mittelpunkt des Kitabar das. Weil Baha'u'llah bestätigt den Babi-Kalender, der ja nach den Namen und Eigenschaften Gottes aufgebaut ist und der dazu bestimmt ist, den Ablauf der Zeit durch göttliche Namen und Eigenschaften zu symbolisieren und insgesamt das Zeitgeschehen bzw. den Fortgang der Menschheit auf diese Weise eben dem Erscheinen der höchsten Manifestation entsprechend eben zu vergöttlichen. Also es geht darum, dass alles in Raum und Zeit einem Vergöttlichungsprozess unterzogen wird. Wenn man jetzt will, man kann nochmal im Kitabar das jetzt. Während ich diese Zusammenfassung bemühe, nochmal so vielleicht für sich blättern. Also wir sind jetzt bei 126 bis 131. Das Leben und der Verlauf der Zeit werden dergestalt zum immerwährenden Andenken für die universale Ausgießung der Namen Gottes durch die höchste Manifestation Gottes, durch das Erscheinen von Gott in der Person Baha'u'llahs. Nicht nur der Ablauf von Zeit, sondern auch des gesamten Lebens wird so zum Ausdruck für die Manifestierung von göttlichen Attributen. Denn dann heißt es ja weiter, so muss dem Körper des Verstorbenen höchste Ehrerbietung gebracht werden. Nicht nur, dass also Raum und Zeit vergöttlicht werden durch die Bezeichnung des Kalenders mit göttlichen Namen und Eigenschaften. Jetzt geht es dann in der Folge um die Bestattungsgebote. Und Baha'u'llah betont, dass eben der Körper des Verstorbenen höchste Ehrerbietung erfahren muss, weil nicht nur Raum und Zeit vergöttlicht sind, sondern auch der Ausdruck für die Manifestierung dieser göttlichen Attribute das Leben des Menschen selbst wird. Baha'u'llah hebt dabei einige Verordnungen des Bayan bezüglich der Totenbestattung auf, betont aber ihre metaphysische Gültigkeit, welche die Heiligkeit des menschlichen Lebens und des Tempels würdigt. Zum einen aufgrund der Feinheit im Umgang mit dem menschlichen Tempel, zum anderen, weil durch die universalen Ausgießungen Gottes alle Orte der Erde geheiligt sind. Deswegen sagt Baha'u'llah, man soll nicht mehr eine Stunde weiter weg als zum Sterbeort bestattet werden. Warum? Weil alles ist teilhaftig geworden am Vergöttlichungsprozess. Wenn also alles im Raum und Zeit der Vergöttlichung untersteht, sehen wir, wie herrlich die Logik von diesen Geboten ist. Aber wenn wir einfach nur so lesen, dann fragen wir, warum jetzt nicht eine Stunde mehr, weniger? Wie ist diese eine Stunde zu bemessen mit Fahrrad, mit Kickroller, mit Flugzeug? Aber wir stehen die Logik dann dahinter und dann sehen wir, dass das plötzlich eine ganz, ganz, ganz tiefe metaphysische Ebene eröffnet. Also auf jeden Fall, im Endeffekt geht es also darum, dass das gesamte Leben, die Reise des Menschen hin zu Gott, also eigentlich diese ganze Reise, die sieben Täler symbolisch, so zum Ausdruck bringt. Die Reise des Menschen zu Gott ist im Endeffekt also auch das ganze Prinzip, das Mineral teleologisch aufsteigt zum Pflanzenreich, Pflanze adaptiert wird von Tier, Tier dem Zweck der Existenz des Menschen dienlich ist und so weiter. Dieses gesamte Konstrukt vom Sein, dieser Zyklus der Existenz spielt sich einmal ab in den 80, 90 Jahren Lebenszeit von einem Individuum und dergleichen, ja? Und deswegen, also weil das menschliche Leben so heilig ist, ist also auch dem menschlichen Körper dementsprechend diese Heiligkeit zuzusprechen und jeder Ort ist nun an dieser, hat an dem Kommen Baha'u'llahs Anteil genommen, also dementsprechend wurde alles in dieser Welt, heißt ja von Baha'u'llah auch, über die Ereignisse im Garten Reswan, zum Schemel Gottes, also zum Thron Gottes, zum Ort, zum Schauplatz des Erscheinens Gottes. Und deswegen ist alles also auch gleich heilig. Man muss also nicht unbedingt nach Mekka gehen, um bestattet zu werden, wie es damals im Islam gängig war, oder in einem der besonderen Schreine der Imame, wo eben auch dann tatsächlich, darüber hatten wir schon gesprochen, das war halt eben so gängig, Leute wollten unbedingt dieser Ehre teilhaftig werden, den als Verstorbener irgendwo an einem bestimmten heiligen Ort bestattet zu werden. Baha'u'llah sagt eben, diese Heiligkeit kommt nun der ganzen Welt gleichmäßig zu. Alles ist diese Metropole Gottes geworden mit dem Erscheinen Baha'u'llahs, ja. Und man muss an dieser Stelle dann in diesem Zusammenhang dann noch betonen, Baha'u'llah untersagt also nicht nur die unter den Muslimen gängige Praktik, wonach der Leichnam von Stadt zu Stadt transportiert wird, um in der Nähe von einem der heiligen Schreine des Islams begraben zu werden. Die Beschränkung, die dem Transport des Leichnams auferlegt ist, beschränkt nämlich nicht die Reisefreiheit des Lebenden, sodass Baha'u'llah das Verbot des Bayan mit der Reisebeschränkung in der Logik konsekutiv aufhebt. Also diese Absätze hängen wirklich alle miteinander zusammen. Ja? Und das Konzept der Reise spiegelt in den beiden erwähnten Geboten Baha'u'llah symbolisch die Reise des Menschen zu Gott wider. Während also die Lebenden sich noch auf ihrer Reise zu ihrem letzten Ziel befinden und hin zu Gott bewegen müssen mit allen Entscheidungen, die sie in jedem Atemzug treffen, haben die Verstorbenen, die zur Ruhe gekommenen Seelen, ihr Ziel bereits erreicht und deswegen müssen sie nicht noch irgendwohin bewegt werden. Das ist die Logik dahinter. Die Verse 132 bis 141, die künden von der erhabenen Stufe der Manifestation Gottes, die höchster Ausdruck von allen göttlichen Namen und Eigenschaften ist. Also auch hier geht es wieder um die Ausgießung der Namen und Eigenschaften Gottes, ja? In der Person der Manifestation. Sie legen Zeugnis ab für das Grundprinzip, also vom Erscheinen Gottes, und verdeutlichen, dass die Gültigkeit eines jeden Gebotes von dem Willen der Manifestation abhängt, den zu erfüllen, das höchste aller Gebote für jeden Menschen ist. Also es geht hier tatsächlich, Entschuldigung, nicht nur in der Folge um die Namen und Eigenschaften, in denen es den Abschnitt davor ging, sondern jetzt geht es um das Erscheinen Gottes, was Baha'u'llah repräsentiert auf Erden. Und dieses Erscheinen Gottes ist diese sogenannte vierte, inoffizielle, in Addition offenbarte Aussage später zu den drei Existenten im Garten Reswan, was ich auch sozusagen als die Kernaussage der Schriften Baha'u'llahs bezeichnet habe, als die Mutteraussage seiner Aussagen, dass er sagt, jeder in der Gegenwart Gottes wird zum Träger eines Tabletts oder eines Werkes. Und das bedeutet im Endeffekt, dass nunmehr Offenbarungsgeschehen nicht mehr zwischen Manifestation und Gott stattfindet, so zwischen Prophet Mohammed und Allah, sondern nunmehr findet zwischen Gott und jedem einzelnen Menschen statt. Deswegen hat Baha'u'llah Tabletts offenbart und keine einzelnen Werke wie den Koran oder so, wo man sagen kann, Sure so und so viel, Vers so und so viel, weil seine gesamte Offenbarung ist das Buch und seine bestimmten Tabletts, wenn früher der Empfänger der Worte Mohammed war, ist nun jeder einzelne Mensch, der sich an Baha'u'llah wendet. Und ergo ist also die Kernaussage dahinter, dass jeder in der Gegenwart Baha'u'llahs zu Träger eines Tabletts geworden ist, auserkoren wurde. Eigentlich nichts anderes, als dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Ein qualitativer Wechsel in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Nicht mal Manifestation und Gott, sondern Gott in der Manifestation zum Menschen. Das ist die neue Beziehung im Offenbarungsgeschehen und dementsprechend zeugt das dafür, dass Gott erschienen ist, selbst erschienen ist auf Erden und nun jeden einzelnen von uns zum Träger des Wortes Gottes beruft, so wie einst nur Jesus der Träger des Wortes Gottes war, Mohammed nur der Träger des Wortes Gottes war, ja? Jetzt habe ich es doch nochmal zusammengefasst, obwohl ich gesagt habe, das ist ein großes Konzept und das hätten wir schon mal besprochen. Also an dieser Stelle geht es wieder darum, um das Erscheinen Gottes bei 132 bis 41. In diesen Abschnitten weist Baha'u'llah auf seine göttliche Stufe hin, indem er sich als die wahre Reble bezeichnet und die Gläubigen daran erinnert, dass der Bab die Offenbarung von ihm, den Gott offenbaren wird, also vom Verheißenen, als die wahre Reble bezeichnet hatte. Also es ist nicht mehr ein Ort aus Stein oder so, sondern es ist eigentlich de facto die Person Baha'u'llah. Es ist keine geografische Location per se. Es ist keine Sache, die du mit dem Kompass einfach so einstellen kannst. Da oder dort ist die Reble. Wo Baha'u'llah ist, ist die Reble. Er ist es einfach. Er ist die lebendige Reble. Er ist die lebendige Erscheinung des Urwillens Gottes. Und Reble ist ja nichts anderes, als sich eigentlich den Akt zu bekunden, sich dem Willen Gottes zu unterwerfen. Und Baha'u'llah als der Urwille Gottes fordert von dir also absolute Unterwerfung ein. Und das ist der Wesenskern von der Erfüllung von einer Lebensexistenz. Diesen Grad erreicht zu haben, in der Unterwerfung unter Baha'u'llah völlige Glückseligkeit und Erfüllung zu finden. Ja, und dafür zeugt also das Konzept von der Reble. Die nächsten Abschnitte gehen dann von der Stufe und Autorität Baha'u'llahs hin zur Ausführung dieser Autorität über, indem dabei neue Gesetze erlassen werden. Unter anderem welche die Abschaffung des Schwertes verfügen. Baha'u'llah verweist dabei auf ein Gesetz des Bab, das nach der Erhöhung der Sache des Verheißenen erst in Kraft treten würde. Und dieses Gesetz bezieht sich auf das Verbot von Heirat mit Nichtgläubigen, was zu einer deutlichen Separation zwischen Babi und Nicht-Babi führen würde. Baha'u'llah hebt dieses Gesetz auf. Im Kitab Aqdas wird dieses Gesetz annulliert und die damit einhergehende Trennung unter den Menschen abgeschafft, sowie durch die Vision der vollkommenen Einheit der Menschheit und dem liebevollen Umgang mit den Anhängern aller Religionen ersetzt. Baha'u'llah offenbart dabei, dass der alleinige Zweck für die Verordnungen des Bayan gewesen ist, ihn selbst von der Notwendigkeit zu befreien, irgendwelche Gesetze festzulegen, ja, auf das er eben seine Feder nur bemühen müsste, um seine eigene Stufe zu verherrlichen. Diese Stelle beleuchtet auch, weshalb manche Gesetze in der Sendung des Bab so streng erschienen und wodurch seine Schriften eigentlich Ausdruck höchster Güte, Liebe und Mitleid sind, also die Schriften des Bab. Warum waren aber die Gesetze manchmal teilweise mit Absicht so schwerwiegend offenbart? In Wahrheit waren die Gesetze des Bayan niemals dazu bestimmt, gesellschaftswirklich umgesetzt zu werden, das haben wir schon öfters gehört, und vom Bab selbst solchen Bedingungen unterworfen, die ihre Anwendung erst gar nicht möglich gemacht hätten. Der Zweck seiner strengen Äußerung war also allein, den Menschen bewusst zu machen, dass die alleinige Absicht des Daseins die Anerkennung Baha'u'llahs ist und dass die Abwendung von ihm absoluter Nichtexistenz gleichkäme. Es ging und geht in den Gesetzen des Bab also demnach nicht um die sozialen Implikationen, sondern vielmehr um die metaphysisch-geistige Botschaft, nämlich die unbedingte Annahme Baha'u'llahs als Pflicht zu erkennen und der Darlegung seiner unbeschreiblichen Stufe. Also, dass Baha'u'llahs Stufe gepriesen wird, das ist eigentlich der Wesenskern der Gesetze des Bab. Die Essenz der neuen Gesetze wird dann in den nächsten Versen festgehalten. Die Gläubigen werden aufgerufene Kameradschaft mit den Anhängern aller Religionen zu pflegen, vor jedwedem Vorurteil gefeit zu sein, nicht das Eigentumsrecht anderer zu verletzen, den eigenen Besitz durch die Spenden zu reinigen, einem Beruf oder produktiven Gewerbe nachzugehen, da das Betteln in dieser Sendung verboten ist und sich allem zu enthalten, was andere Menschen traurig macht. Auch weist er die Wohl auf die Wohlhabenden, also er weist die Wohlhabenden an in der Gesellschaft, und die Institution der Häuser der Gerechtigkeit, sich um die Armen zu kümmern, die außerstande sind, sich ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Also das sind alles dann eben Gesetze, die der Abschaffung des Schwertes entsprechen. Also hier geht es um die Abschaffung des Schwertes und eben als Produkt von dem Erscheinen Baha'u'llahs, von der Erscheinung Gottes, die eben diese Welt dann eben in sein eigenes Königreich wandelt. Dann kommen wir zu den Abschnitten 149 bis 160 und die legen verschiedene Aspekte der Veredelung und der Vortrefflichkeit der Seele dar, sowie Bedingungen für die Vereinigung der Menschheit, die also im tieferen Sinn alle mit welchem Grundprinzip korrelieren, nämlich der universalen Ausgießung der Namen und Eigenschaften Gottes. Gleichzeitig allerdings auch mit dem Konzept des Bundes. Was meine ich mit Bund? Die Aussage, keine Manifestation kommt vor 1000 Jahren, ist ja eigentlich wegweisend für das, was wir später als Bund bezeichnen sollten. Deswegen sage ich hier das Wort Bund. Meine ich also dieses Prinzip vom Garten Rezwan, keine Manifestation vor 1000 Jahren. Und es korreliert sogar auch noch mit der anderen Aussage von der Abschaffung des Schwertes. Seine Heiligkeit Baha'u'llah verpflichtet nämlich seine Anhänger, täglich seine Schriften zu lesen und macht die Treue zum Bund Gottes von diesem Gebot des täglichen Rezitierens seiner Schriften abhängig. Ja? Das Lesen und Studieren seiner Worte ist also eine heilige Pflicht jedes Gläubigen, die aufrichtig und voller Freude und mit äußerlicher sowie innerer Reinheit erfüllt werden muss. Baha'u'llah lehnt dann die rituelle Praktik zum Gedenken Gottes, zum Zikr, wie sie bei den Sufis gängig war, ab, betont damit, dass der Gebetszustand nicht an Formen und einfach nur Wiederholen von irgendwelchen Sachen gebunden ist. Man muss 10.000 Mal was sagen und dabei einen Kopfstand machen oder irgend sowas, wie halt die, jetzt überspitzt gesagt, aber sowas wie die Sufis und so Mystiker gemacht haben, schwere Askese und dergleichen. Und da muss man irgendwie Flickflack machen, dabei Verse sagen. Also diese Sache, sagt Baha'u'llah, die bringt gar nichts. Es muss also, man soll wenigstens einen Vers mit Aufrichtigkeit lesen und den versuchen zu verinnerlichen und in sein Leben zu implementieren. Und das ist wirklich wichtiger also als jede andere Form von eben, ja, frommen Gottesdienst oder so weiter. Und dementsprechend betont Baha'u'llah auch, dass der Gebetszustand nicht an der Form gebunden ist, sondern ein Zustand im Herzen und Geist bildet. Und er legt dann den Eltern die Verantwortung auf, den Kindern in frühestem Alter das klangvolle Rezitieren der Worte Gottes im Mashrul Askar zu lehren. Wenn es also die Pflicht ist, dass jeder Mensch die Schriften liest, dann sollen die Eltern die Pflicht haben, die Kinder schon von frühester Jugend an, Kindheit an, von frühesten Jahren an dieses Prinzip zu gewöhnen, heranzuführen, ja? Und im Sinne der Feinheit, Sauberkeit und Anziehung zu Schönheit sollen auch alle 19 Jahre die Möbel gewechselt werden, da Gott allezeit wünsche, die Gläubigen im paradiesischen Zustand höchster Reinheit zu sehen. Ein geistiger Zustand, wofür die Wohnung und die Kleidung ein materieller Ausdruck sind. Aber wie hängt das jetzt mit den Aussagen davor zusammen? Wenn wir verstanden haben, dass also Gebet und Gottesdienst nicht an äußerer Form gebunden ist, sondern ein innerer Zustand ist, jedoch der innere Zustand sich materialisiert durch die äußere Form des Umgangs mit anderen, dann drückt sich das natürlich auch in dem Sinn für Ästhetik aus, den ein Menschen ausmacht. Und ein Mensch, der diese innere Reinheit verinnerlicht hat, der kann natürlich auch nicht verwahrlost leben. Und er würde nicht sagen, so wie die Derwische oder die Sufis. Egal, ich mache einfach nur Gottesdienst, aber Haus sieht aus kaputt, sieht nicht schön aus. Leute kommen, fühlen sich nicht wohl, aber ist mir egal. Das funktioniert dann natürlich nicht. Dann ist natürlich klar, die Prämisse, dass ein ästhetischer Geist sich auch nur von ästhetischen Wesensheiten angezogen fühlt, und solange die Mittel dafür da sind, sorgt er dafür auch, dass sein Umfeld ein Ausdruck vom Paradies Gottes ist. Ja? Es ist sowohl seine Kleidung, sein Duft, sein Charakter, sein Betragen, sein Benehmen und alles andere, was natürlich auch zu dem gehört, womit wir jemanden identifizieren. Ja? Es geht hier also auch wieder um Identitätsbildung hin zur Ästhetik. Da alle Menschen also mit denselben Eigenschaften Gottes erschaffen und alle Spiegel seiner Namen sind, stehen sie auch alle auf derselben ontologischen Stufe als Mensch. Also egal, ob er universaler Hausmitglied ist oder einfach jemand, der noch nicht zum Bahai-Glauben weiß, der Mensch per se steht auf derselben ontologischen Stufe, welche sich in der kollektiven Demut gegenüber der Manifestation Gottes im besten Fall äußert. Ja? Also die wahre Erfüllung deiner ontologischen existenziellen Stufe drückt sich darin aus, dass du deine absolute Demut und dein Nichtsein gegenüber der Manifestation Gottes bekundest. Und da der Mensch edel erschaffen wurde und ein Ebenbild des Göttlichen darstellt, sind natürlich Glücksspiel, Opium und alles, was Menschen süchtig macht, ihm Fesseln anlegt, seinem Geist schadet, die makellose Reinheit seiner Seele beschmutzt, den Sinn für Ästhetik einschränkt und ihn dazu verführt, seine Würde herabzusetzen, strengstens verboten. Dann kommen wir zu den Versen 157 und 158 nochmal insbesondere, weil die legen Zeugnis ab für die Souveränität und die göttliche Autorität Baha'u'llahs, indem sie ihm eine Prophezeiung von Sheikh Ahmad al-Assal bezüglich dem Geheimnis der großen Umkehr aufgreifen, die Autorität der Geistlichen verwerfen und von der Ungerechtigkeit und Erniedrigung zeugen, die Baha'u'llah erduldet hat, auf dass die Zeichen der Gerechtigkeit und der göttlichen Majestät auf Erden offenbar werden. So nahm Baha'u'llah also Ungerechtigkeit auf sich, um das Rahmenwerk für die Vereinigung der Menschheit zu schaffen und die Menschheit zu ihrer Reife zu führen. Zu ersterem, also dass er eben diese Majestät auf Erden offenbart hat, fällt im nächsten Vers, also dass er Ungerechtigkeit erfahren hat, damit Gerechtigkeit auf Erden offenbar wird, gedemütigt wurde, damit eben Majestät auf Erden offenbar wird. Dazu fällt auch der Vers von dem Verbot, Waffen zu tragen, während die Weisung in allen Dingen das rechte Maß zu beachten, im übernächsten Vers dann festgehalten wird, dem zweiten Aspekt zugehörend, den ich erwähnt habe. Dies wird auch durch den Vers betont, in dem die Bekleidungsvorschriften der Vergangenheit aufgehoben werden, jedoch immer der Aufforderung auch eingedenk von Baha'u'llah, sich nicht zum Spielzeug der Unwissenden zu machen. Der wahre Schmuck derer, die seine Sache fördern, so sagt Baha'u'llah, ist jedoch ohnehin ein geziemender Charakter und edles Verhalten. Solch ein aufrichtiges Wesen drückt sich in selbstlosen Dienst aus, weshalb Baha'u'llah dann auch im folgenden Vers seine Anhänger anhält, die Entwicklung von Städten und Ländern zu befördern, auf dass sein Name in diesen dergestalt verherrlicht werden kann. Und dann im selben Lichte, mit derselben Logik, verbindet dann seine Heiligkeit Baha'u'llah auch die innere und äußere Form konstruktiver Kraft, wenn es heißt, dass die Zunge Menschenherzen erbaut, sowie Hände, Häuser und Städte errichten. Um dies zu bekräftigen, ruft Baha'u'llah seine Anhänger dann auf, beides zu tun, sowohl die Städte zu fördern, als auch die Menschenherzen zu wandeln, neu zu bauen und zu veredeln. Eben warum? Weil eben der Aufbau der Gesellschaft und Zivilisation und die Führung des Einzelnen zwei Seiten einer Medaille sind. Das ist die zweifache moralische Absicht, diese zweifach moralische Bestimmung sozusagen, die Baha'u'llah in der Welt des Seins sieht. Dann kommen wir zu den Abschnitten 160 bis 186. Geht das ein bisschen zu schnell oder ist okay? Nicht so schnell? Okay, ich meine, ja, okay, dann werden wir noch schneller machen. Aber Said, du hast dich gemeldet, habe ich gerade gesehen, oder?
Nein, das war nur Daumen hoch.
Achso, Daumen
Also
nach oben, Dankeschön.
Geschwindigkeit passt.
Gabi aber hat sich gemeldet. Bitte.
Eine kleine Frage hätte ich noch. Du hast vorhin gesagt, es kommt nicht auf die Form an, sondern auf den Geist, in dem wir uns Gott zuwenden.
Ja.
Wie passt das zu den 95 Mal Allahu Akbar?
Ja, wir haben ja damals, als es um die 95 Mal Allah abging, das ist ja jetzt weit zurück von diesen Absätzen ab 126, von
Ja,
denen wir
ja.
gesprochen haben, da hatten wir gesagt tatsächlich, dass die ja auch eine symbolische Bedeutung haben. Man muss dazu eine Sache sagen. Die Form ist nicht wichtiger als der innere Geist, aber natürlich drückt sich der innere Geist der Unterwerfung gegenüber Baha'u'llah darin aus, dass du eben wohl dich an die äußere Form hältst, die er dir vorgibt. Wir haben ja darüber, das Beispiel hatte ich schon mal genannt. Ich will es nicht zu weit ausholen, aber ich hatte es mal gesagt. Es ging um die Pilgerstätte zu den Häusern in Shiraz oder Bagdad. Zum Beispiel das Haus in Shiraz wurde zerstört vom Bab und wird in Zukunft wieder aufgebaut, ist uns klar. Allerdings ist es natürlich nicht mehr dasselbe Material von einst. Worin liegt die Heiligkeit, zum Beispiel zum Haus der Andacht zu gehen? Ich meine, das ist mit Baumaterial gebaut, mit dem auch andere Gebäude gebaut werden oder so in Deutschland. Worin liegt die Heiligkeit. Die Heiligkeit von jedem Gebot, von allem, liegt darin, dass wir uns dem Willen Baha'u'llahs unterwerfen. Darin liegt das heilige Momentum, in der Unterwerfung des Menschen unter den Urwillen, der sich durch die Form der Manifestation ausdrückt. Du könntest ja auch sagen, der Urwille ist eine omnipräsente Kraft. Ja, ist es natürlich, aber trotzdem, das ist die innere Form. Der äußere Ausdruck ist von der Seele Gottes, was ein Titel für den Urwillen ist, ist die menschliche Hülle des Offenbarers. Und deswegen auch dementsprechend die Zuwendung zu Reble von Baha'u'llahs Leib, wo es nicht um die Verherrlichung seines Körpers geht, sondern dafür, dass er der Avatar für den Urwillen war, der sonst eigentlich omnipräsent ist. Ja. Und dementsprechend, also jetzt nochmal spezifisch zur Form, also die Treue des Menschen, es ist eine Möglichkeit des Menschen, sich seine Treue gegenüber dem Urwillen und seine Unterwerfung auszudrücken, indem er letzten Endes natürlich sich an die Gebote der Manifestation, wie sie sie offenbart, hält. Es ist eine Möglichkeit, dass der Mensch seine Treue gegenüber Gott ausdrückt. Nächst dazu, dass natürlich die Gebote alle für sich stehen, ja auch natürlich eine tiefere Weisheit, vielfältige Weisheiten innehaben. Aber das Allerwichtigste, kein Gebot bedeutet irgendwas, was wir halten, wenn es nicht aus der Absicht und dem Geist passiert, dass ich es für Baha'u'llah tue. Deswegen auch ziemlich am Anfang, Absatz 4, haltet meine Gebote aus Liebe zu meiner Schönheit, sondern es geht nicht, halte sie, weil sie dir was bringen. Halte sie dir, weil das ist wie so eine Apothekenvorschrift oder Rezept. Dann geht es dir einfach besser. Halte dich dran, du bist nicht depressiv. Halte dich dran, du bekommst sehr viel im Leben. Darum geht es nicht. Sache Gottes ist keine Slotmaschine, wo ich irgendwas investiere und dann ziehe und dann denke, hoffe, dass ich irgendwie Output bekomme dafür. Sondern im Endeffekt geht es darum, dass du dich an die Gebote hältst, auch wenn es unter Umständen dir nicht zum Vorteil gereichen würde, weil es im Endeffekt deine Beziehung zu Gott charakterisieren soll. Nicht die Art und Weise, wie dein materielles Leben nur beschieden ist. Natürlich, jenseits dessen, dass natürlich die Gebote auf dein materielles Leben und auf dein Wohl Einfluss haben. Aber warum betone ich das extra? Weil Baha'u'llah ja im Nowruz-Tablet ja sagt, sollte jemand, der das Fasten gehalten hat, vor Gott zu denen ziehen, die das Fasten nicht gehalten haben, weil die Absicht nicht rein war, dann zählt es nicht. Da war das nur Diät. Wird nicht angenommen. Und sollte jemand, der das Fasten nicht gehalten hat, als einer angesehen werden, von dem Baha'u'llah das annimmt, so zählt er zu denen, die seit aller Ewigkeit alle Gebote gehalten haben. Sondern also es geht dementsprechend um die Beweggründe und um die Beziehung, die der Einzelne charakterisiert, die der Einzelne zu Baha'u'llah charakterisiert. Und das ist eigentlich das Ganze, worauf es ankommt. So, das heißt, die Gebote zu halten ist eine Möglichkeit, diese Treue und Unterwerfung gegenüber der Manifestation zu manifestieren. Weil sonst können wir natürlich sagen, ja, so wie die Mystiker von einst gar keine Gebote im Islam gehalten haben, Baha'u'llah lehnt das ja völlig ab, aber zieht das auch oft in Zweifel, also diese ganze Geisteshaltung. Wir wollen den Mystikern und Sufis in der Vergangenheit, die einfach gesagt haben, ja, die Gesetze sind eigentlich nur für die Schwachen, die das brauchen. Wenn wir diese geistige Stufe erreicht haben, wir brauchen das alles nicht. Wir können dann auch, deswegen sprechen die so oft vom Wein und so weiter, auch in ihren Gedichten und so, weil das ein Sinnbild für Freiheit war, weil sozusagen Gebote würden die Fesseln anlegen und das, was du nicht darfst und du es tust und trotzdem mit Gott verbunden bist, dann bist du eigentlich wahrhaft frei. Und Baha'u'llah greift ja diese Symbolik vom Wein ja auch im fünften Absatz des Kitab das auf. Da ging es ja darum, dass Paulus sagt, er hat den erlesenen Wein mit den Fingern. Er sagt, weht nicht, wir hätten euch nur ein Gesetzbuch offenbart. Nein, wir haben den erlesenen Wein mit den Fingern der Ma Kraft und Macht entsiegelt. Das bedeutet also sozusagen, dass seine Gebote keine Vorschrift sind, sich nur an Äußerlichkeit zu halten. Aber in der Einhaltung dieser Äußerlichkeit findet sich mit einem richtigen Verständnis der Weg zur wahren Freiheit für dich. Und dementsprechend ist das also der Weg zur Freiheit und keine bloße Verpflichtung, die von dir erwartet wird, abverlangt wird. Und jetzt mit dem 95 Mal Allah, jetzt haben wir viel gesagt, jetzt kommen wir zur Frage selbst. Die steht ja einerseits für das Sinnbild für Gott. Also deine Frage ist par excellence gestellt, Gabi, weil gerade dieses Beispiel vom 95 Mal Allah macht klar, was ich will. It's driving home the whole point, über den wir gerade reden. Und zwar, weil 95 das Zahlenwert für das arabische Lella, was so viel bedeutet wie für Gott darbringen, etwas für Gott ausrichten, gen Gott sich wenden, ja. Und das heißt sozusagen, wenn du 95 Mal Allahu Akbar sagst, sollst du dich dessen bewusst machen, dass alles, was du im Leben tust, deine geistigen Verpflichtungen, die Haltung selbst bei der Meditation in dem Augenblick, aber auch das, was du danach machst, sei es Haus aufräumen, Beruf nachgehen, Hobbys machen, Menschen treffen, was auch immer wir tun, es muss in einer Qualität geschehen, dass das, was du tust, vor Baha'u'llah annehmbar ist. Und das setzt viele, viele, viele andere natürlich Gewissensbedingungen voraus. Aber alles, was du tust, soll ein Geschenk sein für die Manifestation. Und dementsprechend also ist dieses Gesetz von 95 Mal Lapa gerade unterstreicht es. Es geht tatsächlich darum, dass du eine richtige Geisteshaltung gegenüber dem gesamten Leben hast, wenn du die Gnade erfahren durftest, die Manifestation zu kennen. Ja? Und dann halt ein wahres Leben zu leben. Daran erinnert dich die 95 Mal Lapa, dass alles, was du tust, in der Haltung gemacht werden muss, als ob du es als Tribut, als Widmung Baha'u'llah weißt. Und dementsprechend ist die äußere Form an dieser Stelle nur eine Trittstufe zur inneren Bedeutung. Und die innere Bedeutung, die zu verinnerlichen, die sollst du durch den äußeren Ausdruck dir bewusst machen. Das ist genauso wie mit den Schreinen der Haifa. Natürlich muss der Schrein des Bab nicht so aussehen und so duften, damit die Stufe des Bab ist, die ist ja überragend über unsere Wahrnehmung und über unsere Perception geheiligt. Aber für Shorif war klar, dass diese innere Haltung, der innere Zustand durch eine äußere Form übersetzt wird. Es wird transkribiert. Der Zustand der Perfektion, Vollkommenheit, findet durch die Schönheit Übersetzung. Vollkommenheit können wir nicht verstehen, ohne selber vollkommen zu sein. Aber durch die Schönheit wird Vollkommenheit übersetzt. Und so ist es tatsächlich mit der äußeren Form der Gebote auch, wie äußere Form vom Pflichtgebet, das Wenden zur Reble und so. Diese äußeren Formen sind eine Übersetzung von dem, was der innere Geist der Gebote ist. Weil in den früheren Religionen das aber völlig außer Acht gelassen wurde, in das ein oder andere Extrem, entweder in Scherut, wir sagen einfach Pflichtgebet, so jetzt im Islam oder im Judentum, aber die wissen gar nicht, was die sagen, in einer Sprache, die die gar nicht verstehen. Darum geht es denn. Es soll ja nicht einfach nur Haltung sein, die du tust und einfach nur aufstehen und beugen und dergleichen, sondern diese ganzen Bewegungen, alles, was damit zusammenhängt, soll ja ein Kanal, etwas kanalisieren, was im Endeffekt im Kern, im Innern von dir abverlangt wird. Und dementsprechend um diesen inneren Geist geht es und die äußere Form ist ein Weg dahin, nichts dazu. Wie gesagt, ist es ein Weg auch, wenn man nicht alles versteht, was die einzelnen äußeren Formen bedeuten sollen. Dann soll man zumindest verstehen, ja, wenn ich mich daran halte, ist es eine Möglichkeit, meine Treue und Unterwerfung, ganz besonders die Unterwerfung, meine Submission gegenüber dem Urwillen Gottes zum Ausdruck zu bringen. Weil er es verordnet hat, tue ich es. Weil er gesagt hat, ich soll nach Shiraz pilgern, irgendwann, wenn das möglich ist. Oder weil er gesagt hat, baut Häuser der Andacht. Die Heiligkeit vom Haus der Andacht liegt in dem schöpferischen Wort Baha'u'llahs, der das als Wort offenbart und festlegt. Die Annahme, die Ausführung dessen, was er von mir will, darin liegt die Heiligkeit der Gebote. Die Gebote per se haben für sich keine eigene Heiligkeit. Der materielle Zustand von irgendwas hat keine besondere Bedeutung. In der Verbindung zu Baha'u'llah werden die Sachen heilig. Jetzt sind wir schon über der Zeit, die ich eigentlich dafür überhaupt erst, also mir gedacht hatte, die wir nehmen zur Reflexion. Aber hier an dieser Stelle muss ich eine Geschichte nochmal erzählen, die ich schon, glaube ich, 18 Mal erzählt habe. Und der Gefahr, dass jetzt zum Beispiel Kiumas oder Emma denken, ja, der Schachnam sagt immer dasselbe, wir kommen vielleicht nicht mehr sonntags. Aber an dieser Stelle, wenn es okay ist, soll nochmal gestattet sein, ich glaube, es ist eine Schlüsselgeschichte, die muss man nochmal sagen. Ihr kennt sie schon, deswegen mach ich kurz. Es ist die Geschichte von der Gebetskette von Baha'u'llah, diese Tasbih, die dann Muhammad Ali, der verräterische Halbbruder von Abdu'l-Bahá, später dann einem der Beamten von Akka überlassen hatte. Und nicht nur das, auch zum Beispiel das Gewand von Baha'u'llah oder dergleichen. Viele Besitztümer von Baha'u'llah hatten die Bündnisbrecher den Gegnern des Glaubens gegeben, weil sie wussten, dass Abdu'l-Bahá dadurch gekränkt wird, verletzt ist und auch die anderen Baha'i dadurch halt traurig gemacht werden und dergleichen. Und niedere Elemente der Gesellschaft und so hatten dann auf einmal Gewand von der gesegneten Schönheit an und sowas. Das muss man sich natürlich schon vorstellen, vor allem aus der Perspektive von Abdu'l-Bahá und dergleichen. Und jetzt im Endeffekt war das so, dass eben dieser Gouverneur, dieser Beamte dann in die Gegenwart Abdu'l-Bahás trat und diese Gebetskette in der Hand hier hatte und mit provokativ die ganze Zeit vor Abdu'l-Bahá gehalten hat, um ihm eben zu sagen, also das ist für euch heilig, aber jetzt haben wir es. Ja, also jetzt, das ist jetzt in meiner Hand, was willst du jetzt machen und so weiter, ja. Und er fragte dann Abdu'l-Bahá provokativ, diese Geschichte muss bei jedem Reflexionstreffen in den nächsten Jahren immer mal und immer wieder gesagt werden, damit uns bewusst wird, was machen wir hier eigentlich überhaupt, Freunde, was machen wir überhaupt, ja. Und im Endeffekt, er wird gefragt, was ist der Wert von dieser Gebetskette? Wird Abdu'l-Bahá gefragt von diesem, ja, Gegner des Glaubens. Er fragt ihn, was ist der Wert dieser Gebetskette? Und Abdu'l-Bahá sagt ihm, der Wert der Gebetskette hängt von dem Wert desjenigen ab, der die Kette in Händen hält. Wenn du weißt, mit wem das verbunden ist, dann ist das natürlich heiliger als, als alles im Universum. Weil es eine Verbindung zwischen dir und Baha'u'llah erzeugt, möglich macht, dir seine Gegenwart nahbar machen kann. Aber wenn du das nicht verstehst, dann ist das nur eine Schnur mit ein paar Holzperlen dran. Hat keinen Wert, ist materiell. Aber wenn du Wert hast, wenn du selber würdig bist, dann ist das eben das Heiligste, was es gibt. Und dementsprechend, die Sachen haben für sich per se keinen Wert. Der Wert von den Dingen, die wir tun, auch die Gebote, Haus der Andacht zu gehen, Pflichtgebet zu sagen, zu fasten, der Wert der Gebote hängt von dem Wert desjenigen ab, der die Gebote ausführt. Und das ist das Allerwichtigste, glaube ich, was man dazu jemals sagen kann, wenn man sich über das Thema Gebote und materielle Form von Gesetzen im Bahá'í-Glauben auseinandersetzt. Am Ende kommt es darauf an, es steht und fällt alles damit. Ja? Ansonsten ist Fasten nur Diät. Ansonsten ist Pilgerreise, Shore Effendi sagt es, ist Sightseeing. Als ob du irgendwo hingegangen bist, einfach nur so ein paar Städte gesehen hättest, so wie manche Leute nach Mailand gehen oder nach Paris oder so, Eiffelturm begutachten oder dergleichen, ja. Im Endeffekt, also, es ist ja eine Haltung, mit der du das machst. Und dementsprechend also, sagt Abdu'l-Bahá, der Wert der Gebetskette hängt von dem Wert desjenigen ab, der die Kette in Händen hält. Der Wert der Bahá'í-Sache hängt von demjenigen ab, der sich als Bahá'í erklärt hat. Wenn du da von diesem Werkzeug keinen Nutzen ziehst für dich, dann liegt das an dir. Es ist nicht so, du schreibst und unterschreibst Erklärungskarte und morgen bist du durch magische Hand verwandelt in einen anderen Menschen. Du kannst dich verwandeln. Das macht die Sache Baha'u'llah möglich. Es ist das mächtigste alchemistische Elixier für den Geist. Allerdings erfordert das natürlich auch eine Art Würde von diesem Werkzeug auch Gebrauch zu machen für sich. Sonst ist es Label. Und jetzt, wenn wir das verstanden haben, kommen wir dann dementsprechend zu dem, was mir gerade gesagt hat. Ich weiß nicht mal gerade, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube 126 bis 186, ja? Ja, die Abschnitte behandeln nochmal das Grundprinzip von dem Erscheinen Gottes auf Erden, indem sie die Autorität Baha'u'llahs begründen, deren Anerkennung allein den Seelen in dieser und der nächsten Welt zur Erlösung gereicht. Für alle, die jetzt mitblättern wollen, 61 bis 86, 186, ja. Dabei wendet sich der Kitab auch das unmittelbar an den Klerus, der über Jahrhunderte und Jahrtausende beanspruchte, das geistige Heil der Menschen monopolisiert in Händen zu halten. Mit dem Erscheinen des Herrn der Herren ist jedem Einzelnen, wer immer er auch sei, jedwede Autorität entzogen worden. Autorität, Macht und Souveränität liegen in diesem Zeitalter allein im Griff Baha'u'llahs und den Institutionen. Nicht mehr dem Einzelnen. Er hat dem Einzelnen, also den Herrschern und den Geistlichen, das waren ja die charismatischen Einzelpersonen, denen hat er jede Autorität genommen und sie dem Kollektiv gegeben, also der Menschheit, die dann aus ihrer Reihe natürlich dann stellvertretend Institutionen wählt. Ja? Und im Kitab, das folgt an dieser Stelle auch ein Diskurs zu Gelehrsamkeit, in dem Baha'u'llah drei Kategorien von Gelehrten nennt. Die Geistlichen, die sich von ihm abwenden, die Gelehrten, die ihn nominell zwar anerkennen, doch weiter in ihren eigenen, beschränkten, ungenügenden Maßstäben folgen, um das Buch Gottes als Quelle der Erkenntnis zu ergründen. Davon gibt es auch viele heutzutage, viele, die so tun, als ob die mit der Bahá'í-Sache sympathisieren, aber werden einfach auch kein Bahá'í und machen dann einfach selber ihren, ja, akademisch-kritischen Diskurs und so. Und dann gibt es halt diejenigen, die das Wort Gottes selbst als Maßstab aller Dinge verwenden und welche als die wahren Gelehrten bezeichnet werden, als die gelehrten Bahá'ís. Den Unterschied der zweiten und dritten Kategorie macht Baha'u'llah dann ganz klar am Prüfstein des Bundes erkennbar. Nach seiner physischen Abwesenheit wird kein Gelehrter das autoritative Recht innehaben, die Worte Baha'u'llahs zu interpretieren, so gelehrt er auch sein sollte. Vielmehr ist es die Pflicht aller, sich Abdu'l-Bahá als dem autorisierten Ausleger zuzuwenden. Und da haben die Gelehrten, wie auch die Menschen, die weniger gelehrt sind, die sitzen da alle im selben Boot. Ja? Da sind die nicht voneinander zu trennen. Alle müssen sich eben dem größeren Nenner, der Abdu'l-Bahá ist, also wieder fügen, unterwerfen. Das Unterscheidungskriterium eben der Gelehrten, die sich bloß nominell mit dem Glauben identifizieren und den gelehrten Bahá'ís, ist demnach also die Ergebung gegenüber dem Bund. Ferner verweist Bahá'u'lláh in den folgenden Absätzen auf die Einwände, welche die Geistlichen ungerechtfertigterweise gegen ihn erheben, sowie auch die Babi, die das Buch Gottes als Vorwand nehmen, um die Ansprüche von Bahá'u'lláh abzulehnen. Im Zuge dessen nennt Bahá'u'lláh den ruchlosen Haji Mirza Karimkhane Kermani als ein Beispiel für die verächtliche Geistlichkeit, über den hatten wir schon gesprochen, die Geistlichkeit, die von Hochmut erblindet, außerstande ist, die Wahrheit zu erkennen. Und auf die künftige Feindschaft der Babi in Kerman verweisend, geht Bahá'u'lláh dann auf die Behauptung aus dem Volke des Bayan ein, wonach der Verheißene erst in 2000 Jahren erscheinen soll. Dieses Mustaraz-Konzept habe ich schon oft erwähnt. Und er spricht dann von seiner Stufe als dem Urwillen Gottes, der von allen Dingen unterrichtet gewesen ist, noch ehe die Welt des Seins erschaffen wurde. Er spricht dann von der einzigartigen Weltordnung, die mit seinem Erscheinen errichtet wird. Eine Weltordnung, die es niemals zuvor in der Geschichte gegeben hat, womit Bahá'u'lláh auch auf die Größe dieses Tages, die Größe seiner Sache und dem Anbeginn des Reifezeitalters hindeutet. Seine Heiligkeit betont dann, dass sein Buch die untrügliche Waage ist, auf der alles Erschaffene bemessen werden muss, warnt die Gelehrten, diese Waage, diese Sache nicht zur Quelle von Meinungsverschiedenheit werden zu lassen, und mahnt dann, also das ist eine Mahnung an seine Gläubigen, dann mahnt er Mirza Yahya, den Erzbundesbrecher des Bayan, den er da als Paradebeispiel für jemanden nennt, der in die Irre gegangen ist und uns warnen will, eben nicht in die Irre zu gehen. Er mahnt ihn zu Demut und betont, dass er in Reue eben zu Gott zurückkehren soll und Vergebung zu ersuchen hat. Die abschließenden Verse 187 bis 190, die stehen im gewissen Sinne als die Zusammenfassung des Kitab-Aqdas. Das muss ich jetzt nochmal betonen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung des gesamten Kitab-Aqdas. Das heißt, wenn das alles zu schnell war, wenn das alles zu viel war, zu hysterisch war, dann jetzt aber noch einmal völlig ein Ohr werden und das gut versuchen zu verinnerlichen. Die abschließenden Verse 187 bis 190, die stehen also für die Zusammenfassung des Kitab-Aqdas. In diesen Abschnitten hebt Bahá'u'lláh nochmals die Absicht seiner Offenbarung hervor, welche keine andere ist, als dass alle Menschen in ihren individuellen wie kollektiv sozialen Belangen als Verkörperungen der Gerechtigkeit und Liebe unter allem Erschaffenen erscheinen. Dieser Grad an Geistlichkeit spiegelt sich nicht allein im Umgang mit den Mitmenschen wider, sondern auch im Umgang mit allem Existenten, wofür dann symbolisch die Tiere herhalten, die wie alles Erschaffene an diesem Tage Träger der universalen Ausgießungen der göttlichen Namen sind und zu Empfängern der Eigenschaften und Zeichen Gottes geworden sind, weil alles Erschaffene, sagt der Bahá'u'lláh, wurde ins Meer der Reinigung getaucht. Es ist also ein Wendepunkt in der Beziehung zwischen eben Mensch und Gott, dass das so festgehalten wird. Es ist also ein ganz neuer Abschnitt beginnt im Vermächtnis der Schöpfung. Zugleich wird dann eine geeinte Sprache festgelegt mit einer geeinten Schrift im vorletzten Absatz, welche die Vorbedingung für die Errichtung einer harmonischen Weltkultur ist. Bahá'u'lláh bezeichnet dies als eines der bedeutsamsten Zeichen für die Reife der Menschheit. Der letzte Vers betrifft dann das Verbot, Opium zu konsumieren. Bei dem Bahá'u'lláh explizit sagt, dass jemand, der dieses Verbot missachtet, nicht mehr zu ihm gehört. Der Zusammenhang, wie gesagt, dieses Verses mit den vorhergehenden scheint eben äußerst spannend, denn er zeigt, dass im Reifezeitalter der Welt, in dem ein neues Menschengeschlecht entsteht, nur diejenigen zum Volke Bahá'ís gehören, zum Volke Gottes, zum auserwählten Volk gehören, die sich von allem, was ihrer edlen Stufe schadet, im höchsten Grade gilt es ja für Drogen, fernhalten. Alles, was dir als Mensch schadet, absolut super edel zu sein, ist im Endeffekt im Gesetzeskanon Bahá'u'lláhs verboten. So kann man die gesamte Offenbarung von Bahá'u'lláh zusammenfassen. Alles, was seine edle Stufe unterstreicht, ist Teil seiner Gebote. Alles, was seine edle Stufe beeinträchtigt, ist eben verboten. Und Opium bzw. Drogen allgemein, das Schrecklichste aller Dinge, die sich ein Mensch antun kann und das Verwerflichste unter den Verboten Bahá'u'lláhs, steht dann in diesem letzten Vers durchaus auch als Symbol für alles Widerwärtige und Schlechte, das den Menschen daran hindert, seine göttlich hinterlegten Eigenschaften wiederzustrahlen und in seiner höchst erhabenen Bestimmung eben berauben könnte. Mit diesem letzten Vers würde Bahá'u'lláh dann den Menschen demnach erinnern und mahnen, dass trotz der kollektiven Reife der Welt und dem Aufbau des Gottesreiches auf Erden für den Einzelnen nach wie vor die Gefahr besteht, sich durch die Übertretung der göttlichen Gebote aller Gnadengaben zu entziehen und selbst aus dem Volke Gottes auszuschließen. Keiner wird mehr aus dem Volk Gottes ausgeschlossen, wie es früher der Fall war. Also man konnte nur als Jude geboren werden. Oder so und so war der Umgang zwischen Muslimen und Nichtgläubigen und dergleichen. In diesem Fall, also dass sie sozusagen Schutzgeld zahlen mussten, die Nichtgläubigen an die Muslime und so weiter. Bahá'u'lláh betont, dass das alles in dieser neuen Gesellschaftsordnung nicht der Fall ist. Alle sind berufen, dazu zu gehören. Allerdings kannst du dich selbst dessen berauben, indem du deine göttlichen Fakultäten einfach vernichtest. Wenn du das Edle in dir austilgst, dann hast du dich selber vernichtet, ja? Nicht Gott hat dich ausgeschlossen. Und nur wer seine Gebote als heilige Wegweiser beachtet und sich von allem, was er verboten hat, entschlossen fernhält, vermag es sich seiner Berufung zum Volke Bahas würdig zu erweisen und damit auch die geistige Stufe inne zu haben, die für uns vorgesehen ist. Und welche der Ketabach das ja versucht als Werk ja in uns hervorzubringen. Darüber hinaus sollte dieser letzte Vers, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, im Spiegel des ersten Verses im Ketabach das beachtet werden. Der erste Vers verkündet die Pflicht des Menschen, die Manifestation Gottes anzuerkennen, wofür du Verstand brauchst, während Drogen dem letzten Vers verboten werden, dem Menschen die Verstandeskraft rauben, welche ihm zur Anerkennung und Beurteilung von Wahrheit zwingend notwendig ist. Und in dieser Folge ist der erste Vers, also die Anerkennung der Manifestation, der letzte Vers, das Verbot, dich dessen zu berauben, was deine Verstandesgabe ausmachen würde, um überhaupt Wahrheit bewerten zu können. Und dementsprechend schließt sich der Kreis im Ketabach das. Und wir kommen eben dann zu den Ergänzungsschriften. Soweit dazu. Das heißt, es ging jetzt doch ein bisschen minimal länger, als wir erwartet haben. Vielleicht war das nicht anders zu erwarten. Wenn man hört, dass Schach nochmal eine Zusammenfassung bemühen möchte, dann ist das teilweise die Einleitung dann irgendwie dann doch so lang wie ein Hauptteil. Also in diesem Zusammenhang hoffe ich, dass es uns trotzdem nochmal geholfen hat, ein bisschen was Revue passieren zu lassen. Und wir würden dann unmittelbar zum Loe Bescharat kommen. Brauchen wir vielleicht noch einen Moment Pause, wie sag mal, eine Art vielleicht nochmal innehalten, Frage stellen, irgendwas anderes, bevor wir weitermachen, von einem Thema zum nächsten gehen? Oder wie stellen sich die Freunde das gerne vor?
Wir
Alles
können
okay?
weitergehen. Wir haben keine Zeit.
Ja, ich meine, es ist Zeit für die Meinung der Freunde, sollte es immer geben. Also wenn irgendjemand gerne noch was teilen möchte, sagen möchte, nochmal zu dem, was wir heute zusammengefasst haben, dann gerne. Ansonsten, ja, der Ketabach, das, wir haben ja schon hervorgehoben in den ersten Sessions, wie wichtig er ist. Also egal, was wir sagen würden, es würde dem auch nicht entsprechen. Also es ist das unter anderem haben wir betont das heiligste Werk, aber es geht darüber hinaus, dass die Grundverfassung der neuen Menschheit, der neuen Weltordnung und dergleichen. Und ich verweise nochmal auf die vorangegangenen frühesten Sessions, die wir hatten, wo wir über die Größe des Ketabach das gesprochen haben. Und jetzt möchten wir an dieser Stelle uns nochmal den Ergänzungsschriften zum Ketabach das widmen, die auch alle für sich nochmal eine ganz besondere Bedeutung haben. Weil wir aber über jeder Schrift nochmal im Detail sprechen werden, weil immer eine Schrift auch Thema wird, will ich es hier dabei belassen, dass wir es nur allgemein nochmal kurz formulieren. Und ich nochmal ein Zitat vielleicht von Shori Effendi lese für die Freunde. Also nächst zum Ketabach Ahdas offenbarte Baha'u'llah einige weitere Werke, in denen er Gesetzesverordnungen niederlegte und die innerhalb seines Offenbarungskanons von herausragender Bedeutung sind. Jene Werke, die wurden also in den Jahren nach dem Abschluss des Ketabach Ahdas bis zum Lebensabend von seiner Heiligkeit Baha'u'llah offenbart, und wurden von Shori Effendi selber als Ergänzungsschriften des heiligsten Buches bezeichnet. Wir reden hier über einen Zeitraum von nach 1873 bis 1892. Und sie sind eigentlich als weitere Präambeln oder Abschnitte jener Charta der neuen Weltordnung zu betrachten, auf deren Grundlage ein neues, vergeistigtes Menschenvolk erschaffen werde, weil der Ketabach, das ist die Charta der neuen Weltordnung. Dabei werden in jenen gewichtigen Werken entweder bestimmte Verordnungen des Ketabach das wiederholt, während ihnen dabei halt besondere Geltung verliehen wird, diesen Abschnitten, die dann halt wiederholt werden. Oder aber es werden weitere konzeptuelle Aspekte dargelegt, die das Verständnis besonderer Absätze des Ketabach das oder auch der Gesamtvision Baha'u'llahs nochmal ergänzen. Ja, also das sind einerseits Werke, die dann bestimmte Abschnitte des Ketabach das nochmal aufgreifen und dann in der Wichtigkeit betonen. Oder aber die eine bestimmte Perspektive der Gesamtvision Baha'u'llahs für die neue Weltordnung nochmal ergänzen oder aufschließen. Die Wichtigkeit jener Zen-Schreiben geht auch daraus hervor, dass Abdu'l-Bahá die Gläubigen eigens dazu anleitet, diese zu lesen, wenn er sagt, lest mit größter Aufmerksamkeit die Zen-Schreiben Tahrazad, Kalimat, Tajalliyat, Eshrarat und Besharat und erhebt euch wie in den himmlischen Lehren in diesen Tafeln geboten. An anderer Stelle führt er zu diesen erhabenen Schriften aus. Richte deine Aufmerksamkeit auf die heiligen Zen-Schreiben. Lies das Eshrarat, das Tajalliyat, die Worte des Paradieses, die frohen Botschaften, das Tarazat, das heiligste Buch. Dann wirst du sehen, dass die himmlischen Lehren heutzutage das Heilmittel für eine kranke, leidende Welt, heilender Balsam für die Wunden am Körper der Menschheit sind. Sie sind der Geist des Lebens, die Eiche der Erlösung, der Magnet, ewige Herrlichkeit anzuziehen, die dynamische Kraft, das innerste Wesen des Menschen anzuspornen. Wir müssen diesen letzten Part nochmal betonen. Abdu'l-Bahá sagt, diese Werke sind also zum einen das Heilmittel für eine leidende Welt, Punkt 1, das kann man auf eine Checkliste setzen für sich und dann nochmal schauen, inwiefern haben wir verstanden, warum das ein Balsam für die für die Leiden der Welt sind, ja, diese Tabletts, ja. Dann heißt es, sie sind der Geist des Lebens, die Arche der Erlösung, der Magnet, der ewige Herrlichkeit anzieht und die dynamische Kraft, um das innerste Wesen des Menschen anzuspornen. Also wenn man das hört, da denkt man sich schon bestimmt, was habe ich denn all die Jahre gemacht? Warum habe ich diese Werke nicht auswendig gelernt? Ja, also tatsächlich, das muss natürlich jetzt fortfolgend unsere Haltung sein. Jetzt wollen wir uns natürlich intensiver mit diesen Werken auseinandersetzen in den nächsten Wochen. Ja, in einem wieder anderen Tablett betont der Meister nachdrücklich, dass der Mensch in dem Inhalt jener erhabenen Zen-Schreiben das göttliche Modell dafür finden wird, wie er sein und leben soll. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Das göttliche Modell, wie du sein und leben sollst. Das solltest du aufschreiben jetzt. Das war wichtig. Und dann in diesem Zusammenhang betont dann Shori Effendi, dass halt eben diese Werke, also wie ihre prägsame Wichtigkeit und dergleichen ist, in einem sehr, 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 sehr langen Teil, in einer sehr langen Ausführung, die wir zum Beispiel in Gott geht vorüber finden, im 12. Kapitel, Abschnitte 48 bis 56, beschreiben eben die Wirksamkeit und die Wichtigkeit, die Bedeutsamkeit eben dieser sogenannten Ergänzungsschriften. Und wir wenden uns jetzt an dieser Stelle dem Tablett Beshara zu. Und haben jetzt dafür noch eine halbe Stunde. Sehr, sehr, sehr spannend, wirklich. Also, das Loe Beshara stellt ein selektiertes Kompendium zu den Gesetzen und Lehrsätzen aus der Feder von seiner Heiligkeit Baha'u'llah dar. Sehr wichtig. Es ist eigentlich ein Kompendium von den wesentlichsten Prinzipien der Offenbarung Baha'u'llahs. Und dieses mächtige Werk wurde eben mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit im Landhaus von Bachji offenbart und scheint eigentlich, so sagte man, zwischen 1885 und 1891 entstanden zu sein. Das wissen wir einfach, weil es einen Hinweis auf das Tablett von Eschtarad gibt. Und Eschtarad wurde tatsächlich mit Datum genau auf 1885, Entschuldigung, 1885 datiert. Aber wir können tatsächlich so weit sogar gehen und das sogar versuchen, das Tablett von Beshara noch näher zu datieren. Und es müsste dann dementsprechend das Jahr 1891 gewesen sein. Und dafür gibt es Gründe. Zum einen lässt sich das aus einem Brief entnehmen, den der Sohn von Bahá'u'lláh, Misa Badiola, der später auch Bündnisbrecher wurde, aber Misa Badiola war auch ein Sohn von Bahá'u'lláh, der weist ungefähr auf diesen Zeitpunkt in den, gegen Ende vom Lebensabschnitt Bahá'u'lláhs eben hin, dass es eben in den 90ern offenbart wurde. Und darüber hinaus wird es klar, wenn ich gleich noch weiter ausführe, für wen das Tablett offenbart wurde. Ja, aber um dazu zu kommen, müssen wir ganz kurz einen Moment innehalten. Ja, aber sehr, sehr spannend. Wie aus dem Titel Besharat, was übersetzt frohe Botschaften bedeutet, hervorgeht, handelt es sich also dabei um eine öffentliche Verkündigung von einigen zentralen Prinzipien der neuen göttlichen Offenbarung. Also Baha'u'llah nimmt eigentlich wirklich Tablett von Besharat, wenn Ketar Bahr das wirklich ein ganzes Werk ist, ist Besharat nochmal eine Art Pamphlet vom Ketar Bahr das. Das muss man so betonen. Es ist sozusagen eine Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit. Das sehr wichtig seid. Vielleicht haben wir das bisher noch nicht gehört gehabt. Tablett von Besharat ist eigentlich eine Niederschrift von Baha'u'llah, ein Katalog an Prinzipien, von denen er will, dass die Öffentlichkeit unmittelbar in Berührung mitkommt. Ja, ist eine Darstellung von Baha'u'llah von seiner Offenbarung für den Public Discourse. Ja, und das ist sehr spannend, weil vor allem, wenn ich gleich sage, für wen es offenbart ist, ich weiß gar nicht, wie viele Baha'i das überhaupt wissen. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Der Punkt wird gleich sehr spannend sein. Also wenn ihr seht, dass Elmar später einen Flickflack macht durch Kamera, dann liegt es zwar wahrscheinlich daran, weil es sehr spannend ist und nochmal betont und akzentuiert. Dieses Konzept Social Discourse war schon in Baha'u'llahs eigener Lebzeit ein gängiges Ding. Ja? Und unter allen sogenannten Ergänzungsschriften des Ketar Bahr das, deswegen fangen wir auch mit diesem Werk an, weil wir könnten ja auch mit irgendeinem Werk von vorher anfangen. Aber frohe Botschaften hat einen sehr besonderen Stellenwert, weil es eben unter den Ergänzungsschriften mit seinen 15 vermittelnden Lehrsätzen, den sogenannten frohen Botschaften, also jeder Lehrsatz ist eine frohe Botschaft, damit wird in systematischer Gliederung werden eben verschiedene Schlüsselprinzipien des Ketar Bahr das wiedergegeben. Und es ist auch dementsprechend das ausführlichste der Ergänzungsschriften Baha'u'llahs in der Darstellung von bestimmten Schlüsselprinzipien. Und obgleich das Tablett in 15 Prinzipien gegliedert ist, werden, und ich habe einmal gezählt, darin im Grunde 21 Lehrsätze vermittelt, die alle ursprünglich schon im Ketar Bahr das verankert waren. Und deswegen ist es ja eine Ergänzungsschrift zum Ketar Bahr das. Die sind schon im Ketar Bahr das, in diesen 15 Abschnitten werden 21 Konzepte vermittelt. Dass aber eben dieses spezifische, dass aber, ich meine, diese spezifischen Prinzipien nochmal betont werden in diesem Werk, dass das durchaus einen repräsentativen Charakter für die Lehren Baha'u'llahs zu haben scheint, dass eben bestimmte Prinzipien ausgewählt und zusammengestellt wurden, scheint diesen Lehrsätzen dadurch wirklich einen besonderen Stellenwert zu verleihen. Also für Baha'u'llah scheint das von besonderer Wichtigkeit gewesen zu sein, diese und keine anderen Prinzipien, obwohl alle natürlich wichtig sind in seiner Sendung, aber diese in diesem Pamphlet seiner Sendung nochmal zu erwähnen. In Ergänzung zu den präskriptiven Prinzipien, die das Tablett umfasst, sind darin auch spezifisch hervorstechende deskriptive sowie normative Prinzipien enthalten, welche die Bahá'í-Offenbarung ganz deutlich von dem Christentum, dem Islam und sogar der Babi-Religion unterscheiden. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, warum Baha'u'llah diese und keine anderen Prinzipien genannt hat, weil er damit die Bahá'í-Religion, ohne sie in einen, wie sagt man, in einen ethischen Wettbewerb zu stellen mit Christentum und Islam, aber trotzdem hervorhebt, dass er betont, das ist eben eine neue Lehre für etwas Neues. Das ist dieser neue Wein, den ihr nicht mehr in alte Schläuche füllen sollt. Das ist dieses neue Rahmenwerk. Das ist ein neuer Grundstein für ein neues Denken. Das ist eben dementsprechend, warum er diese und keine anderen Prinzipien dort nennt. So scheint das Lo'i Bescharat in systematischer Weise seine Perspektive über die Gesamtabsicht der Bahá'í-Offenbarung zu veranschaulichen. Und dabei sind die einzelnen frohen Botschaften sowohl gesellschaftsreformierende wie auch zugleich religionsreformierende Prinzipien, die von seiner Heiligkeit Baha'u'llah gemäß seines Anspruches als Weltreformer, Lebensspender und Welterneuerer offenbart werden. Das sind ja drei Titel, die er sich selbst zuschreibt. Er ist erschienen, um der Lebensspender der Menschheit zu sein, der Welterneuerer zu sein und eben der Weltreformer. Über Reform hören wir viel diese Tage und haben wir auch schon seit dem 19. Jahrhundert gehört. Aber Baha'u'llah betont, er ist derjenige, der die gesamte Welt und nicht nur ein politisches System, sondern die Menschheit von der Graswurzel an reformieren wird, ja? Und dieses Tablett soll diesen Charakter seiner Reform, seines Reformansatzes nochmal zum Ausdruck bringen. Und das gesellschaftserbauende, wie religionswandelnde Charakteristikum dieses Tabletts, das zeugt also auch so für die Vision Baha'u'llahs, wonach sich die fortschreitende Kultur aus Geist und Zivilisation zugleich konstituiert. Weil warum bringt Baha'u'llah Gesellschaftsthemen und religionsreformierende Themen? Ganz einfach, weil Baha'u'llah hat von Anfang an diese beiden Gruppen zentral adressiert, die Geistlichen und die Herrscher der Welt. Und Baha'u'llah eben greift diese beiden Aspekte auf, religionsreformierende Prinzipien und gesellschaftsreformierende Prinzipien. Ja, Achtung, warum? Das war einfach nicht nur so eine random Information, die ich gesagt habe. Das sind einfach gesellschaftsreformierende Prinzipien. Und, Komma, übrigens religionsreformierende Prinzipien. Das hat einen Grund, weil Baha'u'llah damit betonen will, Zivilisation baut auf einer Dialektik. Was ist diese Dialektik? Geist und Zivilisation zusammen, also materielle Kultur und Geist zusammen, bringen die Zivilisation hervor. Das ist also entscheidend. Und sie können sich nicht in Fragmente teilen lassen. Also dieses Konzept von einer totalen Säkularisierung, also von, ich sage, einer radikalen Säkularisierung, radikal nicht im Sinne von, also nicht werten gemeint, sondern im Sinne, dass etwas sehr extrem passieren soll, das war gar nicht schon bei Baha'u'llah so vorgesehen. Der säkulare Aspekt ist in der Ethik von ihm vorhanden. Aber im Endeffekt, dass zum Beispiel alle Menschen vom Gesetz gleichstehen sollen oder so weiter. Aber das Prinzip, dass Geist von materiellen Belangen der Gesellschaft nicht zu trennen ist, das ist trotzdem Teil von Baha'u'llahs Botschaft, ja? Und in diesem Sinne hat er sich sowohl an die Häupter der Welt als auch an die geistlichen Führer der Menschheit gewandt. Und der Titel Bescharat, das ist auch nochmal wichtig, die frohen Botschaften, das ist ein theologisches Konzept. Wieso heißt dieses Tablett überhaupt so? Frohe Botschaften. Das ist ein theologisches Konzept mit Aussagegewalt. Sowohl im Christentum lässt sich dieser Begriff finden, als auch im Islam. Der Begriff bedeutet, das ist ja der Begriff für das Wort Evangelium. Frohe Botschaft. Und im Koran wird jeder von Gott herabgesandte Prophet als Übermittler der frohen Botschaft, Bashir, bezeichnet. Mit der Betitelung seines Werkes als Bescharat verweist nun seine Heiligkeit Baha'u'llah auf seine göttliche Autorität, der Offenbarer einer neuen himmlischen Offenbarung zu sein und die Quintessenz der früheren heiligen Schriften zu enthüllen. Wenn die Bibel also die frohe Botschaft war, so sagt Baha'u'llah damit, dementsprechend, dass er sein Werk die frohe Botschaft nennt, dass er der Quell ist, der die frohen Botschaften offenbart. Das heißt also, er ist die Quintessenz aller Heiligen Schriften, der Ursprung aller Heiligen Schriften. Er ist derjenige, der alle Propheten mit einer frohen Botschaft ausgesandt hat und offenbart uns nun in diesem Zeitalter die frohste aller Botschaften. Was ist denn die frohste aller Botschaften? Also jetzt könnten wir durchblättern, diese 15 Abschnitte, und dann sagen, ja übrigens, dieses ist die frohste Botschaft. Was ist denn eigentlich die frohste Botschaft überhaupt? Die Offenbarung Baha'u'llah selbst ist Bescharate Osma. Bescharate Osma bedeutet die größte aller frohen Botschaften, ja? Sagt er, ist sein eigenes Kommen. Seine eigene Erscheinung für die Menschheit ist bereits das Evangelium für die Menschheit. Ja? Also zum einen ist, weil für die Christen war die Bibel das geschriebene Wort, die frohe Botschaft. Für den Koran ist also jeder Prophet, der geschickt wird, der Übermittler der frohen Botschaft. Baha'u'llah sagt also, er selber ist jetzt sozusagen die absolute frohe Botschaft für die Menschheit und legt dann in der Folge für uns Prinzipien dar, die uns frohlocken lassen sollen, beziehungsweise uns eine Kunde geben, dass dieses Zeitalter ein neues Zeitalter ist und dementsprechend alles, was zur Ursache für Trübsal, Heimsuchung wurde. Wie entsteht denn Trübsal? Dass Menschen unglücklich waren. Nicht, einerseits, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Leben ausrichten sollen, weil sie bar der Wahrheit sind. Und zum anderen, ja, durch Kriege und Uneinigkeit, die es auf der Welt gibt. Diese Aspekte werden nun also mit religionsreformierend verändert, weil jetzt kriegst du Führung für dein Leben und musst nicht mehr Humbug der früheren religiösen Institutionen glauben oder einfach von Religion dich komplett dann lösen. Und zugleich werden alle Uneinigkeiten in der Welt aufgelöst, Kriege für immer unmöglich gemacht und das ist der gesellschaftsreformierende Aspekt. Und das beides zusammen führt uns zu einem neuen Zeitalter, zu einem neuen Denken, zu einer neuen Menschheit, zu einer neuen Welt. Ja, also war die Absicht des Evangeliums, der frohen Botschaft Christi, das Seelenheil und der Erlösung des Einzelnen Betonung zu schenken, so ist das Lo-e-Besharat, die frohe Botschaft, Achtung, von der sozial-kollektiven Erlösung der Menschheit. Wenn wir das heute nicht mitnehmen, dann haben wir wirklich viel verpasst. Darum geht es nochmal. Also, die frohe Botschaft ist der Titel von Evangelium, Bibel. Das ist die frohe Botschaft vom Seelenheil und die Erlösung des Einzelnen. Thema im Christentum. Jesus für deine Sünden gestorben. Es geht um die Erlösung des Einzelnen. Also war das die frohe Botschaft für die Erlösung des persönlichen Seelenheils, ist dieses Tablett vom Lo-e Besharat die frohe Botschaft von der sozial-kollektiven Erlösung der gesamten Menschheit. Charakter ist also anders, weil die Zeit ist eine andere. Das ist die Zeit der Globalisierung, das ist die Zeit, in der wir die Menschheit an der Schwelle zu einem neuen Denken steht und dementsprechend offenbart Baha'u'llah die kollektive Erlösung der Menschheit und der Transformation der in den Fängen der Moderne befindlichen Gesellschaft, die eben in den Fängen des Materialismus gebunden ist. Daraus sie uns zu erlösen, das ist also die Absicht eben von diesem Lo-e Besharat. Aus dieser Perspektive könnte man das Lo-e Besharat als eine Art sozialgesellschaftliches Evangelium verstehen. Kann man so sagen, ja. Sozialgesellschaftliches Evangelium. Betone das nochmal für all die überhaupt irgendwie da vielleicht das nochmal mit aufschreiben wollen. Wenn nicht, dann allerdings, im Grunde ist also das Kommen Baha'u'llahs, haben wir gesagt, selbst die frohste Botschaft und alle seine offenbarten Prinzipien sind Ausdruck dieser größten und frohsten Botschaft, dass an diesem Tage Gott selbst erschienen ist. Weil Gott erschienen ist, wird jetzt das Königreich Gottes auf Erden errichtet. Das Königreich Gottes auf Erden ist natürlich kein politisches System mit Korruption, Fehlern, andere werden unterdrückt, der wird schlecht behandelt. Das ist natürlich eine Welt, in der jeder werden darf, was er bestimmt ist zu sein. Das ist das Recht des Menschen von Gott gegeben. Und dementsprechend, weil Gott erschienen ist, ist zum einen sein Kommen für uns die frohste Botschaft. Und jedes Prinzip, das er offenbart, führt uns eben dahin, eine neue Welt zu erben. Die Bedeutsamkeit dieses Tabletts geht auch daraus hervor, dass die Verordnungen in diesem Tablett selbstreferenziell als überströmende Gnade beschrieben werden in dem Tablett. An einer Stelle sagt Baha'u'llah, dass seine Prinzipien dort die überströmende Gnade für den Menschen sind, durch die das Tor himmlischer Gaben vor dem Angesicht aller im Himmel und auf Erden weit aufgetan ist. Auch werden die Verse und Lehrsätze dieser Tafel als Beweise der Gunst Gottes betitelt, sowie als Zeichen seiner unendlichen, alles durchdringenden Großmut. Und jetzt lese ich nehme mal schon mal etwas vorweg. Ende von dem Tablett, da kommt ein Absatz, der ist unglaublich. Gut festhalten. Am Ende von dem Tablett sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah zum Stellenwert der Offenbarung dieses Tabletts und der darin niedergelegten Inhalte. Natürlich sage ich das auch, um das alles uns noch schmackhafter zu machen für nächste Woche. Da sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah, fürwahr, gut zuhören, fürwahr würden allen Erdenbewohnern Myriaden Zungen verliehen. Und würden sie fortgesetzt Gott preisend, seinen Namen verherrlichen, bis zum Ende, das kein Ende kennt, so würde sich ihr Dank auch nur für eine der Gnadengaben, die wir in diesem Sendbrief ausführten, als unzulänglich erweisen. Dies bezeugt jeder, der mit Weisheit und Urteilskraft, Verständnis und Wissen ausgestattet ist. Das heißt also Myriaden Zungen und bis zum Ende, das kein Ende kennt, also mit 10.000 Zungen, würdest du sozusagen Gott preisen für auch nur eines der Gnadengaben in diesem Tablett und es wäre immer noch nicht genug, ja. Es ist ein Blick auf den, mit Blick auf den letzten Satz, also spannend festzuhalten. Also ich habe ja gelesen, dass da steht, du musst Weisheit und Urteilskraft, Verständnis und Wissen haben, um das überhaupt wertschätzen zu können. Es ist in diesem Zusammenhang spannend festzuhalten, dass ein gewisses Maß eben an Weisheit, Urteilskraft, Verständnis und Wissen vorausgesetzt wird, um die Erhabenheit und Größe dieser Tafel, die in einem gewissen Sinn auch Ausdruck der Gesamtvision von Baha'u'llahs Offenbarung ist, begreifen und würdigen zu können. Natürlich ist die Offenbarung für sich genommen unendlich groß, aber erfordert natürlich schon noch Sensitivität von den Menschen, um das wertzuschätzen. Ja, wenn jemand undankbar ist und das nicht versteht, Baha'u'llah sagt im Tablet danach mal, das alles hat er dir offenbart, damit du zu denen gehörst, die dankbar sind. Wer diese Dankbarkeit nicht aufbringen kann, der kann auch keine geistige Beziehung zu Gott haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Die Dankbarkeit eben, um die aufzubringen, brauchst du natürlich Fairness, Urteilskraft, Verständnis, Reinheit des Herzens. Sonst bist du davor gefeit. Du bist immun dagegen, dankbar gegenüber Gott zu sein, wenn du diese Eigenschaft nicht hast. Ja? Wenn man also den Ton und Inhalt des Lo'i Bechara'at erforscht, dann könnte man tatsächlich annehmen, dass dieses erhabene Tablett im Grunde einer an die Öffentlichkeit zusammengefassten und auszugsweisen Proklamation des Kitab-e-Aqdas das gleicht. Kitab-e-Aqdas, das hat 190 Absätze. Das in kurz ist irgendwie doch der Lo'i Bechara'at, werden wir merken, wenn wir es dann lesen. Und dass Baha'u'llah auch die Weisheit oder das Verständnis voraussetzt, um das wertschätzen zu können, was er hier offenbart, das macht auch deutlich, dass diese gesegnete Tafel nicht einfach eine Aufzählung einiger selbstverständlicher Prinzipien ist, die man heutzutage als Common Sense bezeichnen könnte, sondern dass sich insbesondere im Lichte der Vergangenheit und der früheren Sendungen in diesem Werk wirklich weitreichende, umwälzende, schöpferische Kraft für die Gestaltung der künftigen Welt konstituiert und verdichtet. Natürlich könnten wir ein paar Dinge da lesen und sagen, ja, so habe ich schon immer gedacht, so habe ich schon immer gedacht. Wir müssen uns auch im Licht der Zeit reflektieren. Baha'u'llah bringt Prinzipien, die sind seiner Zeit weit voraus und heute immer noch weit voraus, weil die Welt ist ja halt eben so kaputt, wie sie ist. Aber ich meine, vor allem im Lichte dessen, was Christentum und Islam an Gemeindekultur etabliert hatten, ist dieses Tablett wirklich ein Wendepunkt für die Menschheit. Und wir werden es erleben. Wartet mal ab jetzt, ja. Sonst, was jetzt noch auffällt, was ich unbedingt noch sagen muss, bevor wir zum Ende kommen für heute, bei einer Betrachtung des Lo'i Bechara'at im zeitlichen Kontext, das habe ich ja gemeint, ist spannend, für wen wurde es offenbart? Man könnte darauf schließen, dass dieses gesegnete Tablett eigentlich den Zweck einer Presseerklärung in Anführungsstrichen hat, von Baha'u'llah. Baha'u'llahs eigene Presseerklärung. Er wurde also immer in Verbannung davon abgehalten, sich selbst zu der Unterdrückung und zu seiner Absicht, zu seiner Mission zu beziehen, also Stellung zu beziehen. Und es scheint so, als ob er dieses Tablett zum Anlass nimmt, um einmal selber zu erklären, für was er erschienen ist, für was er Leid auf sich genommen hat. Ja? Und so wurde es zu einer Zeit offenbart, nämlich als die Sache Gottes gerade erstmalig öffentlich in der Presse dargestellt wurde, aber in seinen Prinzipien falsch und grob verzerrt wiedergegeben wurde. Dieses Tablett enthält nämlich einige ausgewählte Wogen aus dem Ozean der Lehren Baha'u'llahs, welche in kompakter Form die moralisch-ethische Absicht von ihm wiedergeben. Der erste arabische Zeitungsartikel, der den Glauben erwähnt, wenn auch nicht zwischen der Babi- oder Bahai-Religion unterschieden wird, heißt immer noch Babi, das stammte von einem Mann namens Adibe Eshoch und er war unter dem Titel Harekat al-Afkar, die Bewegung der Gedanken, der Gedankengänge oder so, ja. Wie sagt man, des Gedankengutes. Veröffentlicht und wurde in der ägyptischen Zeitung Messr im Jahre 1878 gedruckt. Der Artikel, der alles in allem positiv klingt, basierte jedoch auf einer sehr falschen Informationsquelle in der Person eines sogenannten Seyyid Jamal Afrani. Das Seyyid Jamal Afrani war jemand, der sehr viel versucht hat, auch die persische Regierung umzustürzen. So war auch kritisch gegenüber der Bahai-Sache und so sowieso. Aber tatsächlich durch seine Machenschaften und alles, was er plant und so Strippen zieht und dergleichen, sollte dann noch das Attentat an Nasreddin Shah im Endeffekt vollendet werden, als Nasreddin Shah dann getötet wurde. Aber im Endeffekt, dieser Mann, eine toxische Person halt einfach, der hatte für die Beiruter Enzyklopädie, Dairatul Ma'arif, einen Artikel über die Babi-Religion verfasst, welcher der Wahrheit völlig entbehrte, den Glauben angriff und das Bewusstsein der Menschen gegen die Sache Gottes vergiftete. Und auf diese Hetzschrift Afronis bezieht sich eben Baha'u'llah im Lo'i Dunya unmittelbar. Über das Lo'i Dunya werden wir auch nochmal reden, das Tablett der Welt. Und da erwähnt er das. Hier im Tablett von Bechara'at verweist er unter anderem auf diesen Artikel, indem er ihn indirekt erwähnt. Er sagt, dass er auf veröffentlichte Verzerrungen Stellung bezieht, die Lügengeschichten waren, also Ressource Kasebe sozusagen oder Reste Kasebe, das ist sozusagen Lügengeschichten, Fabeln, die falsch sind, die der Wahrheit entbehren, aber die man über die Bahai-Sache sagte. In der Absicht, durch dieses Tablett einige der Missverständnisse in der Öffentlichkeit aus erster Hand zu widerlegen, deswegen wurde dieses Tablett auch an die anerkannten Gelehrten Edward Granville Brown aus England und Baron Viktor Romanowitsch Rosen in Russland gesandt, die beide hernach das Werk jeweils ins Englische und Russische übersetzen ließen. Das Tablett wurde Baron Romanowitsch im Dezember des Jahres 1891 zugesandt, als dieser sich in Eschrabat befand, der ersten Metropole des Glaubens im heroischen Zeitalter. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es muss eigentlich nur 91 offenbart worden sein. Es macht keinen Sinn, dass es 85 offenbart wurde, 86, aber dann 5 Jahre später dann übersetzt wird und gedruckt wird und dergleichen. Also es muss 91 gewesen sein und passt auch sehr gut, dass es eben eine der letzten Werke Bahá'u'lláhs ist, nachdem seine gesamte Offenbarungsabsicht eigentlich abgeschlossen ist. Ja? Und vom Thema passt es ja auch sehr gut zum Brief an den Sohn des Wolfes, wo es nochmal ausführlicher um eine Stellungnahme Bahá'u'lláhs zu seiner Offenbarung und zu den Vorwürfen geht, die eben gegenüber der Sache Gottes aufgebracht worden waren. Und der Brief an den Sohn des Wolfes war ja die letzte große nennenswerte Schrift von Bahá'u'lláh, ja. Obgleich der einzelne Adressat des Tabletts, wie gesagt, nicht mit Gewissheit da benannt ist, sage ich jetzt an dieser Stelle, und ich bin ziemlich sicher, dass es auch so ist, ist es so, dass dieses erhabene Werk für Edward Brown offenbart wurde. Das ist jetzt spannend. Edward Brown wurde nämlich, er hatte in einem, hatte, das Sendschreiben wurde datiert in einem Sendschreiben, nicht diesem, in einem Sendschreiben, datierte Bahá'u'lláh auf den 22. Januar 1891, dass dieses Werk an Edward Brown nach Cambridge übermittelt werden soll. Nur einige Monate zuvor hatte nämlich Edward Brown erstmalig Bahá'u'lláh gesehen. Und ihr kennt diesen sehr wichtigen Bericht, in dem es heißt: Mein Führer stand einen Augenblick stille, während ich meine Schuhe ablegte. Mit einem raschen Griff zog er den Vorhang zurück und nachdem ich eingetreten war, wieder vor. Ich befand mich in einem großen Zimmer, an dessen oberem Ende ein Divan und der Türe gegenüber zwei oder drei Stühle standen. Obschon ich dunkel ahnte, wohin ich jetzt ging und wen ich sehen sollte, stand ich doch einige Sekunden mit Herzklopfen voller Ehrfurcht da, bevor ich mir endlich bewusst wurde, dass der Raum nicht leer war. In der Ecke, wo der Divan an die Wand stieß, saß eine hoheitsvolle, ehrwürdige Gestalt mit jener Kopfbedeckung aus Filz, die bei den Derwischen Taj genannt wird und um deren unteren Teil ein kleiner weißer Turban gewunden war. Das Antlitz, das ich nun blickte, kann ich nie vergessen, obgleich ich nicht imstande bin, es zu beschreiben. Diese durchdringenden Augen schienen auf den Grund der Seele zu lesen. Macht und Würde lagen über diesen breiten Augenbrauen. Die starken Falten auf seiner Stirn und seinem Gesicht verrieten ein Alter, das sein tiefschwarzes Haar und der in üppiger Fülle bis zur Leibesmitte herabwallende Bart Lügen zu strafen schien. Unnötig zu fragen, in wessen Gegenwart ich stand, als ich mich vor dem niederneigte, der das Ziel einer Verehrung und Liebe ist, um die ihn Könige beneiden könnten und nach der Kaiser sich vergeblich sehnen. Das heißt, das Ereignis passierte 1890, paar Monate später sagt Bahá'u'lláh im Tablett, es soll das Loe Bescharat, nicht irgendein Werk, Loe Bescharat an Edward Brown geschickt werden. Dass das Loe Bescharat an Edward Brown adressiert ist, das geht auch daraus hervor, dass Brown in einer seiner Korrespondenzen selber später sagt, dass er das subjektive Empfinden hat, dass er nicht nur Empfänger von diesem Tablett gewesen ist, sondern dass er auch Adressat des Tabletts gewesen sein soll. Wäre dem so, dann wäre das Tablett also in der Absicht offenbart worden, Brown möge durch seinen akademischen Wirkreis den Inhalt und damit die wahre Absicht der Lehre Bahá'u'lláhs bekannt machen. Dies würde nicht nur dem Zweck entsprechen, bestehende Missverständnisse bezüglich der Bahá'í-Offenbarung aufzuheben, sondern zugleich das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Emergenz einer neuen Weltreligion am Horizont der Moderne und auf der Bühne der Religion, des Religionsgeschehens ankündigen. Es besteht natürlich allerdings auch die Möglichkeit, dass das Tablett ursprünglich an einen Staatsbeamten der russischen Regierung in Eschrabat adressiert war, weil Bahá'u'lláh das Tablett ja auch nach Russland schicken ließ, also in den russischen Bereich von Eschrabat. Aber tatsächlich aus dem, was Edward Brown sagt und aus dem, nachdem es auch aus der Begegnung, nachdem die Begegnung ja stattfand und ein paar Monate später offenbart wurde, scheint viel dafür zu sprechen, dass es tatsächlich das Adressat dieses Werkes Edward Brown gewesen ist. Und später im Fall Abdu'l-Bahá das Werk auch Leo Tolstoi zu schicken und an Lord Curzon, sowie mit einigen Historikern, die Gläubigen kennengelernt hatten an akademischen Fakultäten, sollten sie dieses Tablett zeigen. Und unter anderem, da war noch so ein anderer Armenier, der damals die Bahá'í-Religion kannte und sich mit gesellschaftlichen Diskurs befasste, der hieß Sergis Mobaidjan, der nannte sich allerdings als Autor Atpet. Und an ihn, der war damals sehr berühmt im Mittleren Osten, sagte Abdu'l-Bahá auch, dass das Tablett an ihn geschickt werden soll. Also ihr seht, es hat ja eine ganz andere. Ich sage mal, einen ganz anderen Kontext. Das ist nicht nur einfach nur so, wie sagen, das ist ein Werk, machen wir ein bisschen Vertiefung und so weiter. Das ist wirklich etwas, das war also von Abdu'l-Bahá und Bahá'u'lláh als gesellschaftsentscheidend relevant eingestuft worden. Also natürlich müssen wir uns damit beschäftigen. Was haben wir denn bisher gemacht? Natürlich müssen wir das lesen und studieren. Also im Endeffekt Ja, dass dieses Tauwerk an verschiedene Gelehrten und Aktivisten zugesandt werden sollte, das macht also klar, dass es für die Gesamtheit westlicher Denker offenbart wurde, für die halt Edward Brown als Symbol steht, weil Edward Brown war ja der westliche Denker, der Baha'u'llah begegnete. Mit Sicherheit war er nicht der Einzige oder der Größte seiner Zeit, aber er ist so wie der Sohn des Wolfes für die gesamte Geistlichkeit steht, ist also Edward Brown derjenige, der historischen Baha'u'llahs Gegenwart gelangt ist. Und dementsprechend adressiert es tatsächlich thematisch den sozialen Diskurs unter den westlichen Denkern jener Zeit. Um die ausgehende Kraft des Tablettes nochmal zu veranschaulichen und sich auch nochmal bewusst zu werden, wie wichtig dieses Tablett ist, ist auch noch interessant festzuhalten, dass der große Gelehrte, Cenab-ı Asadullah Fazıl-ı Mazandarani, das kennen jetzt wirklich auch nur die, wirklich die sehr tief in dieser Materie drin sind, aber Fazıl-ı Mazandarani war ein wirklich herausragender Gelehrter der Bahá'í-Ära. Er zum Beispiel tatsächlich ist Bahá'í geworden durch das Lesen dieses Tabletts. Und nur um das hervorzuheben. Ich wollte nur ein Beispiel nennen. Also Fazıl-ı Mazandarani ist eine große Autorität. Alle Bahá'í aus Persien, Bahá'í in Persien geboren oder nicht, irgendwann nach Deutschland gekommen oder wo auch immer, die alle kennen ihn. Fazıl-ı Mazandarani hat wirklich eine riesige Enzyklopädie an Bahá'í-Sekundärliteratur auch geschrieben. Und er tatsächlich ist Bahá'í geworden durch dieses Tablett. Er berichtet in seinen Erinnerungen auch, dass das Lu'l Bishara das erste Offenbarungswerk war, das als junger Mann jemals unter der Feder des Autors Baha'u'llah je gelesen hat. Und gleich beim ersten Lesen war er so begeistert, dass er dann Baha'i werden musste. So, und das heißt, bevor wir dann also nächste Woche dann starten, wir haben noch 5 Minuten haben wir noch, in diesem doch kurzen und mächtigen Werk richtet sich seine Heiligkeit Baha'u'llah an die gesamte Menschheit. Ja, Ahle Ars, die ganze Welt, alle Bevölkerungen, wie sagt man, alle Völker der Erde. Und weist ihnen mit den 15 darin offenbarten Prinzipien den Weg in das neue Zeitalter der menschlichen Entwicklung. Das Tablett eröffnet mit dem Vers: Dies ist der Ruf des Allherrlichen, verkündet vom höchsten Horizont im Kerker von Akka. Er ist der Erklärer, der Allweise, der Allkundige. Dieser Eingang verdeutlicht mit den dabei genannten Attributen, die auf den Allherrlichen bezogen werden, dessen Ruf aus Akka ausgeht, den Anspruch Baha'u'llahs als den Wegweiser der Menschheit. Das ist ganz wichtig. Das Tablett ist eine Wegweisung für die Menschheit. Und was entscheidend ist, wir werden ja dann über diesen Vers dann nochmal sprechen in Ruhe. Jetzt will ich es nicht vorwegnehmen, weil wir werden ja dann die nächste Woche dann beginnen. Was dann folgt, ist die Darstellung von 15 frohen Botschaften für die Menschheit, die im Grunde als solche also charakterisiert werden, weil sie den Anbruch, ich fasse nochmal alles zusammen, was wir gesagt haben, eines neuen Zeitalters signalisieren und in den heiligen Schriften der Vergangenheit nicht ihresgleichen kann. Die darin niedergelegten Prinzipien sind demnach die frohen Botschaften, die das Mutterbuch eigens in dieser größten Offenbarung allen Völkern der Welt verkündet. Und welche allein dieser Sendung vorbehalten waren. Mit dem Mutterbuch ist zum einen also der Kitab-ı Aqdas gemeint, zum anderen aber die gesamte Offenbarung Baha'u'llah. Das ist dieses verheißene Ummul Kitab des Koran gewesen. Das Mutterbuch, das bei Gott ist und das in der Zukunft offenbar werden wird. Ja, soweit also dazu. Ich habe, ja, wie gesagt, ein paar Minuten hätten wir noch, aber müssen jetzt, es war schon so viel Information, wir müssen jetzt die Freunde nicht, ja, völlig jetzt überfordern. Das heißt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen oder Gedanken gibt, dann bestimmt bitte teilen. Ich hoffe zumindest, dass wir nochmal den Kitab das ein paar wesentliche Punkte nochmal zusammengefasst bekommen haben und dass wir zum anderen auch aufgeregt sind und sehr elektrisiert, dieses Tablett das nächste Woche dann gemeinsam zu starten. Das Versprechen konnten wir nicht halten, dass wir schon beginnen mit den ersten Versen, aber wir haben wenigstens den historischen Kontext, die Bedeutsamkeit und so die Grundidee des Tabletts kennengelernt. Gibt es an dieser Stelle noch Gedanken oder Fragen bitte von den Freunden? Ansonsten, weiß nicht, wenn keiner was sagen möchte.
Wir sind alle so besetzt im Moment.
Benommen, ja, besetzt. Ergriffen,
Okay.
überwältigt.
Heute war sehr, sehr viel. Es tut mir leid, es war sehr, sehr viel
Ja,
Info.
ja.
Aber nächstes Mal lesen wir wieder auch mehr. Aber ich glaube, die Sachen
Ja,
waren halt wichtig, damit wir halt den
ja,
Übergang von der
ja.
letzten Vertiefung zur nächsten schaffen.
Ja.
Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche und machen dann weiter mit Tablet von Beshadat. Ich freue mich sehr, auch mit euch weiter diese Reise gehen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Sende euch viel Liebe und eine schöne Woche.
Vielen, vielen Dank.
Bis bald.
Danke,
Dankeschön.
Shana. Vielen
Bis
Dank
bald.
euch allen.
Ja, tschüss.
Macht's gut.
Danke,
Ja.
danke.
Danke
Tschüss.
schön.